Zu Pfingsten wird meistens über den Heiligen Geist gepredigt oder über das Pfingstereignis. Das ist ja auch gut so. Aber ich finde es wichtiger, dass der Heilige Geist das ganze Jahr über nicht nur thematisiert, sondern Bedeutung hat unter uns. Das will ich gleich vorneweg sagen, weil Pfingsten ist zwar ein Ereignis gewesen, aber die Bedeutung, die bis heute reicht, ist an jedem Tag neu. Ich werde aber deswegen trotzdem über den Heiligen Geist predigen und über das Pfingstereignis, weil es liegt ja nun nahe. Also, da sitzt Jesus mit dem Schriftgelehrten Nikodemus zusammen. Wir kennen die Geschichte. Er sitzt in der Nacht zusammen, weil dieser Nikodemus, irgend so ein Oberster in der Priesterschaft oder unter den Pharisäern, der traut sich nicht, am Tag zu kommen. Und dann macht er ein Nachtdating mit Jesus, um ihn ein paar theologische Fragen zu stellen. Und Jesus erklärt ihm auch bereitwillig einige Dinge und versucht ihm ein bisschen unter anderem den Heiligen Geist zu erklären. Und dann sagt Jesus in diesem Zusammenhang zu dem Nikodemus: Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, wo er herkommt oder wohin er geht. Du kannst auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Diese zwei Sätze, die sind sehr schlau formuliert von Jesus. Und zwar verwendet Jesus nämlich das Wort Pneuma. Und Pneuma, das steckt hier im Wind und das steckt da im Geist. Pneuma bedeutet beides, bedeutet Wind und Geist. Und jetzt liegt das sehr nahe, dass Jesus natürlich den Heiligen Geist versucht, in einem Bild zu erklären und den Wind dafür nimmt, weil es steckt ja nun schon im Wort. Und Jesus sagt eigentlich mit diesen zwei Sätzen: Der Heilige Geist, der ist so, der hat eine Wirkung. So wie das beim Wind halt auch ist. Ich sehe den Wind nicht, ich spüre ihn nur. Dann kann ich den Finger anlecken, kann hochhalten, dann merke ich, aus welcher Richtung er kommt. Aber ansonsten kann ich nicht viel mehr sehen. Kann auch sehen, wie die Bäume sich bewegen, also die Wirkung. Und das Zweite, was Jesus da sagt, ist: Der Heilige Geist, der ist aber nicht greifbar, also auch nicht verfügbar. So wie der Wind, er weht oder weht nicht, plötzlich stark und plötzlich wenig stark, so ist es mit dem Heiligen Geist auch. Nun ist dieser Heilige Geist für uns als Christen von absolut grundlegender Bedeutung. Nämlich für unser geistliches Leben. Und zwar für unser persönliches geistliches Leben, aber auch für das geistliche Leben in unseren Gemeinden. Der Heilige Geist ist sozusagen der Motor überhaupt unseres ganzen Glaubens, unseres geistlichen Lebens. Der Antrieb. Würde der Heilige Geist fehlen, würde nichts laufen. Ja, wär wie tot. Nun sagt Jesus: Der Wind oder der Geist weht. Und da ist so ein bisschen die Frage: Was heißt es eigentlich, dass der Geist weht? Wir sehen uns mal das Pfingstereignis von damals ein bisschen genauer an. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie ein Rauschen eines mächtigen Sturmes und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Da erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Es ist interessant, was da passiert ist. Was machen die Christen, die sich da versammeln? Dass der Heilige Geist kommt oder dass er weht, was machen sie? Nichts Besonderes. Sie treffen sich einfach. Wir wissen noch nicht mal genau, ob sie damals an diesem Pfingstfest einen Gottesdienst gefeiert haben oder ob sie sich zu einem Gebetsgrüppchen getroffen haben oder ob sie gerade das Abendmahl gefeiert haben. Wir wissen es nicht. Aber plötzlich kommt der Heilige Geist, wie aus dem Nichts. Er kommt aber nicht unerwartet, weil Jesus hatte 10 Tage vorher gesagt, bevor er in den Himmel gegangen ist, hatte gesagt, bleibt in Jerusalem und wartet. Der Heilige Geist wird kommen, ich werde ihn senden. Wartet. Und plötzlich, da war er. Es war ja, dieser Pfingsttag war ja ein Fest, und zwar das Schavottfest. Das ist, wo die Juden feiern das heute noch, das Fest oder die Freude darüber, dass sie die Tora erhalten haben. Da war ja Mose auf dem Berg und hat von Gott die 10 Gebote bekommen, dann ist er runtergelaufen und das Volk Israel hat um das goldene Kalb getanzt. Und Mose hat vor Wut die Tafeln zerschlagen. Und dann später ist er nochmal auf den Berg gegangen und hat nochmal die Tafeln neu geholt mit den Geboten. Und dann haben sie sich gefreut darüber. Und seitdem wird das Schavottfest gefeiert. Ist übrigens auch das erste Erntedankfest in Israel. Die ernten ja mehrmals. Im Herbst kommt dann das Laubhüttenfest nochmal als zweites Erntedankfest. Also das heißt, dieser Tag ist wirklich ein Festtag gewesen. Aber sie haben Schavott gefeiert. Und zu diesem Ereignis kommt der Heilige Geist. Was hat Jesus gesagt? Der Wind weht, wo er will. Ich komme nachher nochmal dazu. Und mit dem Erscheinen von diesem Heiligen Geist kommt auch Kraft über sie. Über die Jünger, über die Frauen, wer auch immer da versammelt war. Und sie können plötzlich in anderen Sprachen sprechen oder in Zungen. Also ich finde das faszinierend. Wenn ich so dran denke, ich sitze da mit den Ukrainern am Tisch, da denke ich manchmal, ach, wenn ich nur ein bisschen mehr Ukrainisch könnte. Ich kram da so ein paar russische Wörter raus, irgendwo aus dem Hinterkopf und das, und dann, okay, mit Englisch geht es ein bisschen besser, aber auch da stoße ich an meine Grenzen. Die haben einfach, der Heilige Geist kam und die haben die Sprachen perfekt gekonnt. Das finde ich faszinierend. Die haben so geredet, von Jesus erzählt, von dem, was sie erlebt haben, dass das die anderen komplett verstanden haben. Also der Heilige Geist, wenn, dann macht er was richtig. Und da hat er ihnen eine perfekte Sprache gegeben. Das ist so ein Zeichen vom Heiligen Geist, dass er da mit Kraft über die Jünger gekommen ist. Aber dabei bleibt es nicht. Wenn wir in der Apostelgeschichte ein paar Seiten weiter hintergehen, da gibt es verschiedene Berichte, was alles durch die Apostel und die Jünger passiert ist. Ich nehme nur mal ein Beispiel. Und zwar Apostelgeschichte 5, da heißt es, die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder im Volk. Die Gläubigen trafen sich im Tempel in der Säulenhalle des Salomo. Immer mehr fanden zum Glauben an den Herrn, Männer wie Frauen. Das Wirken der Apostel hatte zur Folge, dass man die Kranken auf Betten und Bahren auf die Straße trug, nur damit der Schatten von Petrus auf sie fiel, wenn er vorüberging. Was war da? der Petrus läuft durch die Straße, die, also das müssen wir uns jetzt vorstellen, ja. Angenommen, der Petrus, der wäre hier in Interlaken, der würde durch die Zentralstraße laufen und die Leute kommen plötzlich aus den Häusern gelaufen. Der Petrus ist da und die anderen Apostel, hey, bringt eure Leute, bringt die Kranken. Und dann haben die auf die Straße geschleppt. Nur, das, wo der Petrus durchgelaufen ist, der Schatten auf sie gefallen ist und die sind gesund geworden. Das ist doch verrückt, oder? Scharenweise strömten die Leute aus den umliegenden Dörfern nach Jerusalem und brachten ihre Kranken und die von bösen Geistern besessen waren. Und alle wurden geheilt. Manchmal steht, einige wurden geheilt. Hier steht, alle wurden geheilt. Warum? Weil diese Apostel mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Und da hat der Geist seine Kraft und seine Wirkung gezeigt. Nicht die Apostel, sondern der Heilige Geist durch sie. Als der Heilige Geist zu Pfingsten eben über die Jünger gekommen ist, da hat er sie mit Kraft ausgestattet. Aber bevor Jesus in den Himmel gegangen ist, da hatte er zu ihnen gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, hatte Jesus schon vorausgesagt. Und das Zweite, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Jesus hat außerdem seine Jünger auch autorisiert oder beauftragt. Das sind so die zwei Sachen gewesen, die Jünger da oder die Apostel mitgekriegt haben. Zum einen die Autorität oder die Bevollmächtigung, ihr seid meine Zeugen jetzt in Zukunft. Aber ihr bekommt auch Kraft dazu, dass ihr nicht nur von euch aus Zeugen sein müsst. Beides gehört eng zusammen. Autorität und Kraft. Wenn ich für irgendetwas autorisiert bin oder bevollmächtigt, ohne dass ich den Heiligen Geist habe, dann funktioniert das irgendwie nicht richtig. Wenn die Apostel, gell, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist, wenn die losgegangen wären, hätten gesagt, ja, also Jesus hat uns jetzt beauftragt, wir sollen bis ans Ende der Welt gehen, wir dürfen keine Zeit verlieren, lasst uns loslaufen, dann hätte es nicht funktioniert. Sondern Jesus hat gesagt, wartet, geht noch nicht los. Erst wenn ihr die Kraft habt, wenn ihr den Heiligen Geist in euch habt, dann geht los. Beides war total wichtig. Und es sind ja verschiedenste Leute in der Zeit zum Glauben gekommen. Es war wie so eine Erweckung. Warum? Nicht nur, weil die Jünger von Jesus erzählt haben, sondern auch, weil da so viele Zeichen und Wunder passiert sind. Die sind aber erst passiert, dadurch, dass sie den Heiligen Geist gekriegt haben. Umgekehrt würde es auch nicht funktionieren. Ich habe den Heiligen Geist zwar in mir, aber ich bin für irgendeine Aufgabe vielleicht gar nicht beauftragt. Dann kann es auch nicht funktionieren. Erzähl ein Beispiel. Mein Vater, der hatte früher als Jugendlicher, hatte so ehrenamtlich Krankenhausseelsorge oder Spitalseelsorge gemacht. Und dann hat er immer so eine Station gehabt, da ist er am Samstagnachmittag ist er dorthin und dann ist er so reihum durch die Zimmer und hat sich vorgestellt und zum Teil mit den Leuten gebetet und vielleicht auch was in die Hand gedrückt zum Lesen und so. Und dann war eines Nachmittags mal, ist er da durch die Station wie immer gegangen und hat zum Teil wirklich gute Gespräche gehabt. Und dann kam er aus der Station raus, hat gedacht, super, das war ein guter Nachmittag. Und hat noch ein bisschen Zeit gehabt, hatte gedacht, ich gehe doch noch in die gegenüberliegende Station. Da war ich noch nie. Geht da rein und geht da in die ersten Zimmer und begrüßt und so. Und plötzlich sind da Leute gewesen, die haben ihn derartig runtergeputzt. Der ist halt so auf Widerstand gestoßen, der ist aber ganz schnell wieder rausgegangen, hat er gemerkt, Moment, das war irgendwie nicht mein Auftrag. Vorher, da hat er immer gewusst, das ist seine Aufgabe, gell? Und da hat es von sich aus gemacht. Also, Auftrag oder Autorität und Kraft gehören zusammen. Ich habe schon mal ein anderes Beispiel erzählt, letztes Jahr im Herbst, aber da waren noch nicht alle da und dann habe ich gedacht, ich erzähle es nochmal. Miriam und ich waren mal in Südafrika, und zwar oberhalb von nördlich von Johannesburg, waren wir in so einem Nationalpark, haben ein bisschen Safari gemacht, kommen da runtergefahren nach Johannesburg und irgendwo mitten auf der Strecke ist eine Tankstelle. Und wir haben dort angehalten und da Miriam ist reingegangen in diesen Shop und ich saß im Auto und habe gewartet. Und da hat sich so vor meinen Augen eine Szene abgespielt und ich fand die sehr interessant. Da kam so ein Sicherheitstransporter, also so ein gepanzertes Fahrzeug da, kam angefahren, hat gehalten, der Fahrer ist ausgestiegen, ist in den Shop rein. Wahrscheinlich wollte er das Geld von der Kasse holen. Und ein anderer ist ausgestiegen und hat sich hinter das Auto gesetzt und der sah also etwa so aus. Hat sich dort auf den Bordstein gesetzt und hat das Auto bewacht. Und wie der da so saß, also der war mit voller Montur, gell, da stand dick hinten drauf auf dem Rücken Security und vorne vielleicht noch und dann eben die Maschinenpistole da in der Hand, und, also gell, voll ausgerüstet. Der saß aber dort sowas von unsicher. So als hätten sie den gerade kurz vorher irgendwo auf der Straße angeheuert, hätten gesagt, hey komm, kannst du dir ein paar Euros da verdienen oder Dollars, komm mit, hier kriegst du noch eine Knarre in die Hand und los geht's. Etwa so. Der war sich überhaupt nicht bewusst, dass er Autorität hat und mit der Waffe auch noch Kraft. Ja. Wenn da irgendwas Unvorhergesehenes passierend wäre in der Tankstelle. Also ich glaube, vor lauter Angst hätte der da voll drauf geknallt. Der hat dort quasi das Territorium beherrscht mit seiner Waffe und mit seiner Ausstattung und überhaupt. Niemand wäre auf die Idee gekommen, nur in die Nähe von diesem Geldtransporter zu laufen. Aber irgendwie war der sich dessen nicht bewusst. Sondern vor lauter Angst saß er da und so. Ich habe manchmal den Eindruck, dass manche Christen vielleicht auch so etwas verunsichert durch die Welt laufen. Und sich gar nicht dessen bewusst sind, was sie in sich tragen. Dass sie erstens von Jesus bevollmächtigt, beauftragt sind, autorisiert und mit dem Heiligen Geist ausgestattet. Wenn ich Jesus in mein Leben eingelassen habe, dann hat er mich autorisiert. Ich bin sein Zeuge in dieser Welt. Und ich habe den Heiligen Geist in mir, die Kraft. Aber manchmal bin ich mir dessen nicht bewusst. Da laufen manche vielleicht so durch die Welt wie, sprich mich ja nicht an. Ja, ich glaube an Jesus, aber ich verrate es niemandem. Und so. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Und dann gibt es andere Christen, die aus dieser Autorität heraus oder aus dieser Beauftragung von Jesus anfangen, so ein schlechtes Gewissen zu entwickeln. Weil sie nämlich wissen, ich sollte eigentlich anderen von Jesus erzählen. Aber ehrlich gesagt traue ich mich nicht. Und überhaupt, meine Arbeitskollegen, die kennen mich ja und meine Nachbarn. Und wenn ich jetzt so als frommer Typ darüber komme und überhaupt, so. Und mit einmal entsteht da so ein Druck. und vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, ich sollte eigentlich, aber ich traue mich nicht oder es geht nicht und die hören doch alle nicht und so. Ihr wisst, was ich meine. Das Problem ist, wenn ich so durch die Welt laufe, wirke ich unglaubwürdig. Und das hat weder was mit Kraft zu tun, noch mit Autorität. Und es gibt dann Christen, die denken aus diesem Druck heraus oder aus diesem schlechten Gewissen, da muss ich jetzt ja doch mal was machen und dann fangen sie an und missionieren und das ist dann vielleicht nicht immer so glücklich. Ich kenne eine Gemeinde, die haben, da war am Gemeindehaus ein Grundstück, die Gemeinde war in einem etwas kleineren Dorf und auf diesem Grundstück war die öffentliche Badi. Ich weiß gar nicht genau, ob die zur Gemeinde gehört hatte, auf jeden Fall war sie öffentlich. Und dann im Sommer sind da die Leute aus dem Dorf gekommen und haben dort gebadet und haben da auf der Wiese gelegen und sich gesonnt und so. Und da waren dann auch einige Christen der Meinung, also wir müssen unbedingt den Leuten da, die müssen die missionieren. Und dann sind sie dahin und dann haben sie den Traktate in die Hand gedrückt und haben die da überhäuft und versucht zu missionieren. Das Resultat davon war, es war übrigens eine Krishona, die Krishona hat in diesem Dorf einen derart schlechten Ruf gekriegt. Ich kenne den Pastor, der später dann dort Pastor war, der hat gesagt, wir brauchen in dem Dorf überhaupt nicht mehr öffentlich auftreten. Die Leute, die wollen mit Krishona und mit Fromm nichts zu tun haben. Wir erreichen auch jüngere Kinder und Jugendliche nicht. Da haben einfach mal welche das ganz kräftig, ich sag's mal so, versaut. Aus irgendwie vielleicht einer gut gemeinten Absicht, aber ja, vielleicht auch aus dem schlechten Gewissen heraus oder aus dem Druck oder wie auch immer. Aber so hat das Jesus auch nicht gemeint. Und so haben die Jünger, als sie losgezogen sind, auch nicht missioniert. Sondern sie sind losgegangen, haben von Jesus erzählt und der Heilige Geist in ihnen, der hat gewirkt, der hat Wege geebnet, der hat Türen geöffnet, hat Menschen vorbereitet, hat Wunder getan als Begleiterscheinung und da sind Leute offen geworden. Wenn ich nochmal so an damals denke, was hat der Heilige Geist da alles gewirkt? Wenn ich so an andere Länder denke auf dieser Welt und an andere Kontinente, dann wirkt der Heilige Geist heute auch hier und da tatsächlich solche Erweckungen. Wenn ich zurückdenke an die Vergangenheit hier in unseren Breitengraden, 19. Jahrhundert, gab es Erweckungen. Der Karl Heinrich Rabat, der auf Krishona war 1870 in England zur Heiligungskonferenz. Und als er wiederkam, hat er geschrieben, wir haben das Wehen des Heiligen Geistes kräftig gespürt. Und dann kam er angesteckt von dieser Erfahrung und mit dieser Motivation auf Krishona und hat dann das als Evangelistenschule umgebaut. Und mit diesem Spirit, mit diesem Geist sind dann die Krishona-Brüder ins Land gezogen und haben Gemeinden gegründet. So ist das Werk entstanden. In dieser Zeit sind auch andere Gemeinden entstanden, FEGs und überhaupt. Das war dieser Heilige Geist. Und wenn ich mich so umsehe, muss ich sagen, es ist in unseren Breitengraden da eher windstill geworden, oder? Und schon seit längerer Zeit fragen sich viele Christen, warum ist das so? Und ich frage mich das auch. Warum ist das so? Es ist der gleiche Heilige Geist, der damals das bewirkt hat, was wir so lesen. Es ist der gleiche Heilige Geist, der 6.000, 7.000 Kilometer südlich in Afrika heute noch Erweckungen bewirkt und geistliche Aufbrüche. Es ist derselbe Heilige Geist, der hier im 19. Jahrhundert Erweckung gemacht hat. Und es ist derselbe Heilige Geist, den wir in uns haben. Und ich frage mich, warum ist es bei uns gerade so windstill? Und ehrlich gesagt habe ich keine gute Antwort darauf. Wenn jemand eine gute Antwort hat, kann es mir gern sagen. Aber ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und habe gedacht, vielleicht gibt es einen Grund. Ich sage nicht, dass es der einzige ist, aber es könnte ein Grund sein. Oder ich sage einen Gedanken dazu und versuche das mal an einem Beispiel zu erklären. Und zwar habe ich hier so ein Teil mitgebracht. Das ist so eine Strandmuschel. Wir haben die letztes Jahr in Griechenland, als wir da umhergereist sind, war meine Frau dann mal der Meinung, wir brauchten vielleicht sowas. Weil das ist an sich sehr praktisch und dann haben wir das gekauft. Man kann nämlich das aufbauen, sich an den Strand legen und wenn da so ein bisschen Wind so übers Meer pustet und so, also von hinten, so, dann liegt man da drinnen und dann kann man sich da so windgeschützt in die Sonne legen und braten lassen und die Ferien genießen und ja, überhaupt, also so richtig so wohlfühlen und das Leben genießen. Mit der Zeit haben wir dann gemerkt, dass dieses Teil eher unpraktisch gewesen ist für uns, weil man muss es immer, es ist relativ umständlich aufzubauen, dann muss man es immer mitschleppen, weil man hat schon genug zu tragen und so. Und dann haben wir das dann einfach zu Hause gelassen. Aber ich habe gedacht, vielleicht gibt es auch solche Windbremsen in meinem Leben oder in unserem Leben. Dass ich mir mein Leben so bequem eingerichtet habe, habe vielleicht auch so eine Muschel aufgebaut und ich fühle mich so wohl, es ist alles so gut, in der Schweiz ist alles so gut und ich genieße das Leben. Das darf ich ja auch. Aber weil ich mich ja so wohlfühle und mir es so gut geht, könnte es sein, dass ich manche Dinge ein bisschen aus dem Blick verliere, die wichtig sind für mein geistliches Leben. Und da weht zwar der Heilige Geist, aber er wird gebremst, der kommt da nicht so, er kann nicht so viel auswirken, nicht so viel Kraft. Vielleicht gibt es auch was anderes in meinem Leben, das wie so eine Bremse vom Heiligen Geist ist, und er kann nicht so wirken, hat nicht so die Kraft. Also er hat die Kraft, aber er kommt nicht weiter, weil ich da so ein Teil bei mir rumstehen habe. Das muss nicht so sein, das ist nur mal so ein Gedanke. Vielleicht hast du auch nicht sowas, schieb's wieder weg. Und du wünschst dir aber, dass der Heilige Geist irgendwie spürbarer ist in deinem Leben. Ich wünsche mir das auch. Dann lasst uns doch dafür beten. Lasst uns doch beten und sagen, Jesus, ob da so irgendeine Bremse in meinem Leben ist, hilf mir, das auszuräumen. Und wenn da nichts ist, Jesus, füll du mich mit deinem Geist neu oder noch mehr als bisher. Wenn das stimmt, was da in der Bibel steht, dass der Heilige Geist so gewirkt hat, dass er so eine Kraft hat, dann will ich das auch spüren. Ich will nicht ein kraftloser Christ sein und als kraftloser Christ umherlaufen, sondern füll du mich. Oder ich kann auch den Heiligen Geist direkt anbeten und kann sagen, Heiliger Geist, komm du, nimm Raum in mir. Ich öffne dir mein Herz und mein Leben. Und ich glaube, dass dann auch was passiert. Und ich glaube, dass das eigentlich völlig unabhängig ist von meiner Lebensphase, von meinem Alter, von meiner Situation. Das kann jeder für sich in seiner Situation beten und kann sagen, Jesus, ich will gefüllt werden von deinem Geist. Ich will da mehr erfahren. Ich will nicht mit einem schlechten Gewissen umherlaufen oder mit Druck oder sonst irgendwas, sondern in deiner Kraft und in deiner Autorität unterwegs sein. Und dann kann ich nämlich ganz entspannt in meinen Alltag gehen, ohne im Hinterkopf zu haben, ich muss jetzt Menschen für Jesus gewinnen. Das ist sowieso unser Auftrag. Aber ich kann einfach mit einer Gelassenheit in meinen Alltag gehen und offen sein. Wo bereitet der Heilige Geist einen Menschen vor? Wo ist eine Tür offen? Wo führt er eine Situation, wo ich mit jemandem ins Gespräch komme, ohne dass ich das irgendwie inszeniere? Und das funktioniert. Und da wird es spannend. Weil da ist es nämlich nicht mehr auf meine Intention hin, sondern es ist der Heilige Geist, der das bewirkt und der mich verwendet, dass da Menschen von Jesus erfahren. Und das finde ich spannend. Und das wünsche ich mir, dass wir das so erleben. Ich finde es wichtig, das, was ich jetzt gesagt habe, das vor allem auch im Zusammenhang mit unserem Jahresthema zu sagen, Glaube und Gemeinde zeitgemäß leben. Weil es ist total gut, dass wir uns Gedanken machen, Sachen vielleicht auch mal neu zu machen oder umzugestalten, so total wichtig. Aber noch viel wichtiger finde ich, dass der Heilige Geist unter uns Raum hat, dass er sich entfalten kann, dass wir unser Leben, unsere Gemeinde ihm hinhalten, dass er uns füllen kann und dass gerade dadurch mehr passiert, noch mehr als bisher. Lasst uns beten. Jesus, ja, wir staunen über das, was damals passiert ist. Wir sind fasziniert, aber ja, wir wissen auch, es ist der gleiche Geist, dein Geist, der damals gewirkt hat, der heute auch die gleiche Kraft hat. Und ich bitte dich, dass wir das hier unter uns erfahren. Dass wir die Größe und die Macht sehen dürfen und erleben dürfen, die du hast, die dein Geist hat. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns füllst, dass du noch mehr Raum einnimmst in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Ja, dass nicht wir die Akteure sind, sondern du. Dass du Wunder tust, dass du Zeichen tust. Ja, wir wollen dir unsere Herzen hinhalten. Füll du uns. Amen.